den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Nachdem sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Weltausstellungen als Leistungsschauen der künstlerischen und technischen Entwicklungen etabliert hatten, kam in Deutschland zur Jahrhundertwende die Idee auf, den technischen Fortschritt der Industrialisierung dauerhaft zu präsentieren. Das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in München, kurz Deutsches Museum, sollte zum größten Museum dieser Art werden und ist es auch heute noch. Hauptinitiator war Bauingenieur und Wassergraft-Pionier Oskar von Miller, der seine Kontakte nutzte, um Exponate zusammenzutragen und Geld für den Museumsbau zu sammeln, zu dem 1906 der Grundstein gelegt wurde. In den nächsten zwei Jahrzehnten gab es in provisorisch genutzten Räumlichkeiten Teile der Sammlungen zu sehen, bis am 7. Mai 1925, an Oskar von Millers 70. Geburtstag, die endgültige Neueröffnung im eigens für die Sammlungen gebauten Gebäude auf der Münchner Museumsinsel gefeiert wurde. Nahezu alle Zeitungen Hamburgs berichteten darüber. Das Hamburger Echo etwa bot direkt am Eröffnungstag einen ersten Rundgang durchs Museum an. Es liest Frank Riede.
Das Deutsche Museum in München. Mit einem Aufwand an Geräusch und Glanz, wie Deutschland ihn seit 1918 nicht mehr erlebt hat, wird diese Woche in München das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik wiedereröffnet. Die ersten Repräsentanten Deutschlands und fremder Staaten, hervorragende Persönlichkeiten der Wissenschaft und Kunst, an die 2000 berühmter Gäste aus allen Ländern, geben durch ihre Anwesenheit kund, dass ein Ereignis von internationaler Bedeutung sich vollzieht. Kein politisches freilich, sondern ein kulturelles. Eine gewaltige Fülle von Gegenständen ist hier zusammengetragen. Maschinen und Modelle, Arbeitsgeräte und Erzeugnisse, Experimentiergegenstände und Bilder zeigen, wie der Mensch sich die Natur ausforscht und sich dienstbar macht. Aber das eigentlich Staunenswerte und Bedeutende ist, wie dieses mit rastlosem Vervollständigungswillen angesammelte Material durch geniale Gliederung auch dem Laien verständlich macht, auf welchem Wege die Wissenschaft forscht, mit welchen Mitteln die Technik arbeitet. Die Tätigkeit der lebendigen Zivilisation, der moderne Arbeitsprozess, wird an der bewegten Maschine gezeigt und daneben kann man an historischen Instrumenten und Einrichtungen im Original oder getreuer Nachbildung sehen, wie die Menschheit in der Schule der Jahrtausende das moderne Arbeiten gelernt hat. Das Deutsche Museum, das diese einzigartige Schau enthält, wird jetzt nicht zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Sammlung, die der aus einer berühmten Münchner Erzgießerfamilie stammende Ingenieur Dr. Oskar von Miller nach einem auf der Tagung des Vereins Deutscher Ingenieure in München 1903 zum ersten Mal vorgelegten Plane zusammengebracht hat, war seit 1906 in zwei Münchner Gebäuden, von denen das eine ehemalige Kaserne war, zu sehen. Diese Unterbringung sollte nur ein Provisorium sein, aber es wurde eines von unerwartet langer Dauer. Der große Bau auf der von der Stadt München geschenkten Isarinsel, der mit dem Gelde des Reiches und der Staaten sowie privater Gönner in der ganzen Welt errichtet werden sollte, lag im Kriege jahrelang still. Auch heute ist er erst zur Hälfte fertig, denn das auf seiner Nordseite geplante große Bibliotheksgebäude fehlt noch. Wenn heute doch der Hauptteil zum 70. Geburtstag seines Schöpfers von Miller eingeweiht werden kann, so ist das neben der Hilfsbereitschaft öffentlicher Stellen und vermögender Freunde der Energie von Millers zu danken, aber auch dem Fleiß und der Opferwilligkeit seiner Arbeiter, die seit Jahren am Samstag und Sonntag unbezahlte Überstunden machten, um das Werk rechtzeitig fertigzustellen. Eine Beschreibung des Museums zu geben, ist in einem kurzen Aufsatz unmöglich. Man kann Tage, ja wochenlang durch die 14 Kilometer lange Ausstellungsstraße gewandert sein und wird doch nicht sagen können, dass man alles gesehen habe. Die großen Abteilungen, in die die Ausstellung zerfällt, heißen Geologie, Hüttenwesen, Kraftmaschinen, Verkehrswesen einschließlich Luftfahrt, Mathematik, Physik, Chemie und Astronomie. Eine strenge Gliederung besteht nicht und war auch nicht möglich. Überall, wo es angeht, ist das Gezeigte in die Gesamtdarstellung eines Arbeitsprozesses eingefügt. In der Geologieabteilung wird der Besucher in die Urproduktion, den Bergbau, eingeführt. Keine unverständlichen Modelle. Nein, man tritt in einen Längsstollen und befindet sich in einem richtigen kleinen Bergwerk, das unter dem Museum angelegt ist. In den Seitenflözen sieht man die Heuer in Lebensgröße bei ihrer mühsamen Arbeit auf dem Bauch liegen. Und wenn man unvorsichtig an die Wand streift, hat man Kohle auf dem Anzug. Auch der Erz- und Salzbergbau ist auf diese Weise dargestellt. Weiter kommt die Aufbereitung der Bodenschätze, von der besonders das Metallhüttenwesen mit modernen und historischen Hochöfen, Bessemerbirnen und so weiter wirkungsvoll dargestellt ist. Folgerichtig schließt sich die Abteilung Kraftmaschinen an, in der besonders der kulturgeschichtlich Interessierte sich an manch ehrwürdigem Stück aus Urgroßvätertagen ergötzen kann, so wenn er eine der ältesten deutschen Dampfmaschinen von 1813 oder eine technisch bereits sehr respektable Maschine mit beweglichem Zylinder unter einem dorischen Säulenbau von steif-klassizistischem Geschmack findet. Und diese Maschinen laufen sogar noch, freilich nicht durch eigene Kraft, sondern durch die eines kleinen Dieselmotors. Die Gruppe Verkehrswesen hat eine reiche Sammlung alter und neuer Fahr- und Motorräder. Dass die allermodernsten Automobil- und Lokomotivtypen fehlen, ist aus wirtschaftlichen Gründen verständlich. Man kann sie ja auch jederzeit anderswo sehen. Beim Schiffbau beansprucht das Hauptinteresse das im Original vorhandene erste deutsche Unterseeboot, das 1906 gebaut wurde. Also noch keine 20 Jahre sind diese Ungeheuer alt. Gegenüber modernen Unterseekreuzern mit ihrer viel hundertköpfigen Besatzung ein bescheidener Anfang. U1 war 42 Meter lang, 3,6 Meter breit, verdrängte 800 Tons und fasste 17 Mann Besatzung. Eine moderne Hafenanlage wird im Bild des Hamburger Hafens gezeigt. Imposant ist der Eindruck der Luftschiffhalle. Wie Bienen im Stock hängen hier die Flugzeuge übereinander. Der Flugdrache mit dem Lilienthal 1896 in Großlichterfelde bei Berlin das Fliegen erfand. Er bezahlte seine Erfindung mit dem Leben. Das Schlittenflugzeug der Gebrüder Wright, der Great Eindecker von 1908, bei dem der Pilot auf einem frei hängenden Ledersattel unter dem Motor schaukelte. Ein mit Schutzfarben befleckter Kampffokker aus dem Kriege und als entwicklungsgeschichtlich letzter Typ das erste Ganzmetallflugzeug von Junkers. Allerdings noch keine Spur der modernen Stromlinienform. Der erste Ballonaufstieg der Gebrüder Montgolfier zu Versailles 1784 wird in einem lustigen Miniaturmodell gezeigt. Mit seinen unförmigen Dimensionen wirkt der Ballon Preußen wie ein vorsintflutlicher Riesensaurier der Luftschifffahrt. Und verwundert entdeckt man daneben die Gondel eines der ersten Parseval-Luftschiffe, die etwa 4 Meter lang und 1,5 Meter breit, Bemannung und Motor samt dem winzigen Propeller solch eines bescheidenen Luftriesen vom Beginn des Jahrhunderts trug. Welcher Fortschritt von diesen primitiven Anfängen bis zum ZR3, der mit einem stattlichen Modell die Reihe der Lenkballone abschließt. Fortschritt scheint überhaupt die Parole der Ausstellung zu sein, die immer wieder im engen Beieinander die schüchternen gewerblichen Versuche früherer Zeiten neben die stolzen Resultate moderner Technik stellt. Wer schärfer zusieht, wird freilich oft genug feststellen können, dass die Leistungen vergangener Epochen bei äußerlicher Unscheinbarkeit häufig nicht geringer waren als heutige. In dem großen Ehrensaal, der auf der Mitte des Ausstellungsweges liegt, findet man unter den Bildern berühmter deutscher Forscher und Techniker mit Recht das des Philosophen Leibniz auf dem Ehrenplatz in der Mitte. Seine Erfindung der Integral- und Differentialrechnung ist eine geistige Tat, die über Jahrhunderte hinweg leuchtet und auf der sich ein guter Teil der modernen Mathematik und Physik aufbaut. Der Spieltrieb des Besuchers kommt im ersten Stock besonders in der mathematisch-physikalischen Abteilung auf seine Kosten. An Zeichenapparaten kommt man hinter manch perspektivisches Kunststück. Neben der ehrwürdigen historischen Luftpumpe des Magdeburger Bürgermeisters Otto von Guericke übt wahrscheinlich größere Anziehungskraft eine auf dem Luftstrahl freischwebende Zelluloidkugel oder ein Apparat, an dem jeder sich überzeugen kann, dass keine menschliche Kraftanstrengung etwas gegen den Druck ausrichtet, den die äußere Luft auf den luftleeren Raum übt. An einem besonders konstruierten Stimmgabelsystem können Schwerhörige sich auf etwa vorhandene Hörreste prüfen, das heißt auf die von Helmholtz entdeckte Eigenschaft des menschlichen Ohrs, dass jedem Ton eine besondere Stelle des Ohrs und ein bestimmtes Nervenelement entspricht, von denen Teile auch bei scheinbar Tauben immer noch vorhanden sind. In der Ausstellung modernster Telefonapparate wird der geplagte Großstädter mit Seufzen feststellen, dass das Telefonieren keine Marter zu sein brauchte, wenn die Errungenschaften der Technik bereits überall in der Praxis verwendet würden. In einer Dunkelkammer kann man sich röntgen lassen, in einer anderen ansehen, wie Radiowellen gemacht werden. Die chemische Abteilung empfängt den Gast in einer Hexenküche, einem alchemistischen Laboratorium des Mittelalters, dessen Hauptapparat der Kräuterofen war, auf dem in Retorten die in der damaligen Medizin so geschätzten Kräuteressenzen gewonnen wurden. Die moderne anorganische Chemie zeigt eine ihrer Glanzleistungen in der Abteilung Steinkohle. Auf einem die ganze Wand bedeckenden Stammbaum, der in Reagenzgläsern die unendlich mannigfaltigen Endprodukte der schlichten Kohle trägt, werden viele mit Verwunderung auch das vom Militär her in lieber Erinnerung stehende Aspirin entdecken. Und wie mancher wird durch die Nebeneinanderstellung von Kohle und Farbenproben erst darüber belehrt werden, dass die leuchtenden Farben, die unsere chemische Industrie erzeugt, nichts anderes als Teer, das heißt letzten Endes Kohlenprodukte sind. Eine moderne chemische Fabrikanlage wird in einem großen Modell der Ammoniakanlage der badischen Anilin- und Sodafabrik gezeigt. Die Geschichte der chemischen Wissenschaft wird in einem Laboratorium des 18. Jahrhunderts mit den einfachen Apparaten von Scheele, Priestley und Lavoisier sowie in dem Gießener Laboratorium Justus von Liebigs aus dem Jahre 1839 lebendig. In einem Kabinett für Riechstoffwesen, wie es offiziell sehr schön heißt, kann man sich an einem orientalischen Parfümbasar und einem römischen Unctuarium überzeugen, was Antike und Orient auf dem von ihnen sehr kultivierten Gebiet der Parfümerie leisteten und leisten.
Das Deutsche Museum hat mehrere Podcast-Reihen, etwa Unboxed. Also hört da mal rein und selbstverständlich auch bei uns, auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.